Der Retrocast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
Hallo Gregor.
Hallo Kai, mein Gott, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder und ich habe direkt eine Frage vorab. Wie hat der Film früher für dich gehießen? Wie hast du den genannt? Last Action Hero oder Last Action Hero?
Action, ich habe ihn immer Last Action Hero genannt. Oder den Film, wo ich das Filmplakat lange in meinem örtlichen Kino habe hängen sehen, aber nicht in den Film gegangen bin. Ich kann mich total erinnern, dass das Plakat von Last Action Hero hier im örtlichen Kino halt super lange hing und ich wollte rein. Aber mein Vater sagte zu mir, warte Junge, wir gehen danach lieber in Jurassic Park. Und das war sehr nachträglich, kann man sagen, sehr wegweisend, was diesen Film hier angeht.
Oh ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war für Last Action Hero noch ein bisschen zu jung, also ein Jahr genau genommen und durfte den zumindest im Kino, glaube ich, nicht sehen. Oder es war irgendwie so, dass damals der Film irgendwann auf Videokassette mitgebracht wurde und man sich den zu Hause angesehen hat und zeitweise ganz gut unterhalten wurde davon.
Richtig, also an was ich mich von früher halt super erinnern konnte, war halt das übertriebene Action, ne, und die Kessensprüche und natürlich die Zeichentrickkatze, die Gott sei Dank zur richtigen Zeit wieder nicht mehr krankgeschrieben gewesen ist.
Ja, genau.
Film, Naja, 1993, ne? Arnold war auf dem Höhepunkt seines Erfolges und er hatte gerade sein Black Album rausgebracht, würde man als Metallica-Fan sagen, nämlich Terminator 2 war der Film ja davor und das war ja ein Riesenerfolg, super Kritiken, beste Einspielergebnisse, so der Magnus Opus von Actionfilmen für viele, auch bis heute noch. Und was macht er als nächstes halt, ne? Und da war das war halt Last Action Hero und da gab es ja auch eine super lange Produktionsgeschichte mit tausendmal das Drehbuch umgeschrieben. Erst wollte Arnie nicht, dann wollte er doch. Die Rolle war aber ihm total auf dem Leib geschrieben. Slater, ne? Er spielt ja den guten Jack Slater. Der sollte ursprünglich Arno Slater heißen.
Oh Gott, ja.
Was ich total super finde. Das wollte Arnold aber nicht. Er wollte nicht Arno Slater heißen. Und dann haben sie das umgeschrieben immer wieder mal. Das Studio wollte mal ein bisschen witziger, ein bisschen mehr Meta, ein bisschen wieder mehr auf Action. Arnie hatte ja auch so ein bisschen, vielleicht wird das sein nächster großer Actionfilm, deshalb auch ein bisschen der Titel Last Action Hero oder The Last Action Hero. Und das Witzige war, dass die Autoren, die den Film dann umgeschrieben haben, der gute hier, wie hießen sie, Zach Penn und Adam Left, die haben sich inspirieren lassen an den Drehbüchern, die Shane Black geschrieben hat in den 80ern, also Lethal Weapon und solche Geschichten, und haben sehr so in seinem Stil versucht zu schreiben. Dann wurde aber Shane Black engagiert, um ihr Drehbuch wieder in Form zu bringen. Also der, in dem sie das in seinem Geiste geschrieben haben, der wurde dann bezahlt, um das Ganze so ein bisschen Shane Blackiger zu machen. Ist eigentlich auch total irre. Also es war echt, der Film war halt auf Erfolg getrimmt halt, ne? Die Produktionskosten auch super hoch. Wir schwanken irgendwie bei zwischen 75 und 80 Millionen, auch im inklusive so Marketinggeschichten und so. Also war ja irre, was sie da reingesteckt haben. Aber sie hatten ja nicht nur Arnie, sie hatten ja auch John McTiernan. Und was sagst du, wie stehen wir zu John McTiernan, Kai?
Ich meine, der kann ja was, der Mann.
Ja.
Das ist ja jetzt kein, ich sag mal, unbegabter Mensch. Gut, der hat auch ein paar, aus meiner Perspektive, weniger gute Filme gemacht, aber da sind auch durchaus einige Knaller dabei. Also, ich sag mal, wir haben ja auch schon Jagd auf Roter Oktober hier besprochen, Stipp langsam steht noch aus. Dann natürlich der großartige Stipp langsam 3, den mag ich super gerne.
Ja.
Dann auch so Sachen wie der 13. Krieger, aber halt auch Medicine Man, ich glaube, den habe ich einmal gesehen, bin darüber eingeschlafen, der war jetzt nicht so richtig großartig, aber ja.
Nee, es hörte mit dem 13. Krieger auch auf. Ja. Der war ja auch so schwierig von der Produktionsgeschichte her. Und hier Thomas Crown Affäre, Rollerboy, Basic, das war alles so nichts mehr. Natürlich, ey, das ist ja der Regisseur von Predator. Ne? Also allein dafür Predator und Stirb langsam und Jagd auf Roter Oktober. Der Mann hatte also wirklich drei der mit der prägendsten Filme der 80er Jahre hintereinander verantwortet. Also eigentlich total prädestiniert hier für diesen Film zu machen, und der hatte halt schon mit Arnie gearbeitet, aber Arnie hat sich wohl in vielen Dingen dann doch durchgesetzt, und das wirkt sich ja bei diesem Hin und Her, was die hatten, mal musste das Kind jünger sein, mal musste es älter sein, mal sollte der Film witziger sein, dann wieder ernsthafter, dann die Metaebene, dann wieder mehr Gewalt und so, und ja, das ist vielleicht so eine klassische Produktionsgeschichte, was man sonst nicht so immer mitkriegt, aber es muss schon sehr extrem gewesen sein, weil sich das hier über Jahre auch hingezogen hat.
Ja, auch rein von den Finanzen her, du hast ja schon gesagt, war ein unfassbar teurer Film, am Ende musste man aber trotzdem gewisse Dinge einsparen, ja. Denn ist es auch so gekommen, dass man letztendlich als Antagonist Charles Dance engagiert hat und nicht Alan Rickman oder Tim Curry.
Das ist total lustig, als ich das gelesen habe, weil ich die ganze Zeit dachte, Mensch, hier, Charles Dance kriegt überhaupt nicht genug Credits dafür, dass er Benedict gespielt hat. Und dann habe ich auch gedacht, alle feiern immer Alan Rickman, aber eigentlich hier Charles Dance als Benedict ist auch geil. Ne? Und dann dachte ich, ach, der sollte auch, Alan Rickman sollte es auch spielen, verdammt.
Ja, ja, war witzig zu lesen. Tim Curry könnte ich mir auch in so einer Rolle vorstellen.
Definitiv,
ja,
definitiv.
Genau, ich bin zwar nicht der größte Tim Curry-Fan, aber ja, hätte man durchaus machen können. Charles Dance hat seine Sache aber auch auf jeden Fall solide gemacht.
Also Charles Dance habe ich, ganz ehrlich, für mich ist der Mann seit ihr bei Game of Thrones, hat er ja, ich glaube, den Großvater hier, der, wie heißen sie denn so, ich habe sie schon wieder vergessen, wie die Familie heißen, die Starks und die Lannisters, er war, ne, der alte Lannister war er. Das fand ich sehr prägend, aber er hat natürlich auch ganz viele andere Serien und Filme gemacht und auch eine sehr lange Karriere, aber für mich ist er immer der Typ in Ali G in the House, Mann.
Ja, ich habe ihn eher auf dem Schirm aus dem Film Auf der Suche nach dem goldenen Kind mit Eddie Murphy. Da hat er auch den Dämon irgendwas gespielt. Ja.
Der ist in den letzten Jahren ganz schön hart nachgealtert, ne? Weil dem, als Benedict sieht er noch, ne, deutlich jünger aus.
Ja, ja, total. Also auch bei Underworld Awakening ist er dabei. Und auch da. Ja, eher.
Was ich krass fand, ist diese Marketingkonzepte, die man da auch schon so in den 90ern gemacht hat, wo du alles nebenbei, womit du mit dem Film noch neben den Einspielergebnissen Geld verdienen kannst. War oft Spielzeug, das war das Happy Meal bei McDonald's und solche Geschichten. Und das gab es ja zuhauf hier, Videospiele und Soundtracks und dies und das. Aber eine Sache, das fand ich total irre, da gab es ein Marketingkonzept, dass du eine Nummer anrufen konntest, deine Stimme wurde aufgenommen, wollte man sagen, Podcast. Und die sollte mit der NASA über ein Raketensystem ins Weltraum geschossen werden, dass deine Stimme quasi auf ewig im Weltraum erhallt. Und das war Teil einer Marketingkampagne für Last Action Hero, ist dann aber nicht umgesetzt worden. Die NASA hat es dann nicht gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum zur Hölle wollte man das hier machen? Also was hatte das mit dem Film in irgendeiner Weise zu tun?
Das ist eine richtig gute Frage. Also da wollte man, glaube ich, einfach nur in den Medien irgendwie Akzente setzen. So, hey, Aufmerksamkeit durch negative Aufmerksamkeit, indem man das letztendlich sowieso gar nicht gemacht hat. Aber zumindest, wenn das mal in den Medien waren, hey, die wollen dieses Ding da ins All schießen. Hey, wie cool ist das denn, weißt du? Aber ich glaube, das macht schon auch eine gewisse Art Werbung.
Gab es schon mal Kinovorführungen im Weltraum? Ich meine, da hat man irgendwie, weiß ich nicht, auf der Mir oder im Space Shuttle schon mal einen Film gezeigt, dass man sagen kann, die Weltpremiere findet im Weltraum statt oder so. Das wäre doch ein Marketing-Ding irgendwie. Weißt du?
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
Aber das war schon irre. Das zeigt auch, was die auch für einen Druck hatten, wie viel Geld dahinter gesteckt hat. Und gut, Arnie war ja so ein bisschen zu der Zeit, der hat sein Planet Hollywood aufgebaut, was er auch ein bisschen persifliert in dem Film, dass er sagt, dass seine Frau zu ihm sagt, und bitte nicht ständig Werbung für das Restaurant. Das ist mir peinlich. Und wie geil er das natürlich genau macht in dem Film und sie die Augen verdreht. Das ist eine der besten Szenen in dem ganzen Film. Aber was den Film so killt hat, war, glaube ich, dass der eine Woche vor Jurassic Park rausgekommen ist.
Ja, der ist zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Ja. Und dann ist der scheinbar auch von den Kritikern falsch wahrgenommen worden, der Film. Mhm. Also wir haben ja schon im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass der nicht so richtig gut bewertet wurde, auch von Kritikern. Und ich schätze mal, das hatte dann auch einen sehr großen Einfluss auf Kinobesuche.
Ja, aber das mit Sicherheit auch. Also die haben den nicht so ganz verstanden, weil Last Action Hero, da ist wahrscheinlich die Erwartung, er ist jetzt in dem ultimativen Actionfilm zu sehen. Und aber es ist halt wirklich mehr eine Persiflage. Flash, die passt eigentlich mehr so in eine Zeit, so Jahre später, so was die Scream-Reihe und so auch so ein bisschen, so Meta, mit so ein Meta-Kommentar zu der Landschaft, zu der Kinolandschaft der jeweiligen Zeit, weil er macht ja auch so bei der Filmpremiere von Jack Slater-Film, macht er ja auch dann immer so Anspielungen wie, ja, in diesem Film bringen wir nur 48 Leute um. Ich weiß, das ist weniger, im letzten Mal ist es 112. Diesmal haben wir uns aber eine gute Story ausgedacht.
Ja, ja.
Und, so. Und wenn man schon irgendwie 4 Autoren hat und irgendwie $2 Millionen alleine fürs Drehbuch umschreiben bezahlt, dann sollte man ja meinen, dass das so ist halt. Ne? Und dann, wie gesagt, ich glaube ganz ehrlich, gegen die Dinos 93, da wäre auch einer der besten, weiß ich nicht, Forrest Gump abgesackt gegen oder so, wenn der zu der Zeit gestartet wäre.
Ja, klar, also hat natürlich einen riesigen Hype ausgelöst und da sind ja auch Leute mehrfach ins Kino gegangen. Und
ja. Und Dinos waren halt total in halt, ne?
Auch sämtliche Cameo-Auftritte, die in dem Film hier stecken, konnten es dann auch nicht mehr rausreißen.
Die aber wirklich beachtenswert sind, ne? Also das ist wirklich hier Ian McKellen als den Tod beispielsweise.
Ja, der ist mir ja früher zum Beispiel nie aufgefallen.
Auch nicht.
Ja,
ich hab's jetzt erst gelesen, ist mir nie aufgefallen.
Ja.
Sharon Stone, Tina Turner, James Belushi, Chevy Chase, MC Hammer. MC Hammer habe ich nicht erkannt. Ich glaube, es ist der Typ gewesen, der ihn in der Kinopremiere den echten Arnie gefragt hat wegen dem Soundtrack fürs nächste Album.
Das kann sein.
Für den nächsten Film. Ne? Ja. Hier Little Richard, Robert Patrick, klar, der T-1000.
Ja, klar, super.
Jean-Claude Van Damme, klar, Bill Murray, Damon Wayans, Weird Al Yankovic natürlich. Ne? Danny DeVito war dabei als die Stimme, als Whiskers, die Stimme der Zeichentrickkatze übrigens. Ne?
Genau, ja.
Ja, und Angie Everhart, keine Ahnung, da weiß ich nur so rudimentär. Aber die schönste Stelle von den Cameos, finde ich, hat James Belushi, der ja mit Arnie Red Heat gedreht hat und gesagt hat, ja, ich bin kein Arnie-Fan, aber und dann deutet er auf seine Begleiterin, na, sie ist ein ziemlicher Arnie-Fan und ich hoffe einfach auf der Welle mitzureiten.
ja, das war schon super. Das war so ein Comedy-Moment. Ja.
Habe ich mir gedacht, den hat er doch selber geschrieben, die Zeile, oder? Ne? Also das war wirklich super, ne?
Ja, das war schon super. Auch hier der Clinch, der ehemalige zwischen Arnie und Sylvester Stallone und sowas, das wurde ja angedeutet. Und
sein bester Film, ne? Aber Stallone in dieser Videothek, in diesem auf dem Bild von Arnie aus Terminator 2 zu sehen, ist schon geil gewesen.
Ja,
oder?
Ja, das ist super, ne? Ja.
Ja, und dadurch, dass wir ja in diesem fiktiven Jack Slater-Film sind, also, ne, wir haben ja den jungen Danny, der gerne so ein Kinofan ist und immer in so einem kleinen Kino rumhängt und dann irgendwann mit so einer Zauberkarte quasi in die Filmwelt von seinem Actionhelden Jack Slater halt eintaucht. Ne, und
ja, der Junge ist ja eigentlich wir in Jung. Also,
ja,
also und total.
Er sieht auch aus, sein Outfit, er sieht einfach aus wie 90er Jahre.
Ja, ja, total. Also das ist auch, so vom Gesicht her sieht er sehr 90s aus. Ich könnte dir jetzt auswendig überhaupt nicht sagen, wo der noch mitgespielt hätte, ist aber trotzdem irgendwie ein bekanntes Gesicht. Also irgendwie hat man den immer mal hier und mal da gesehen, aber ja.
Er war nicht viel Nennenswertes, ehrlich gesagt, hier dabei und so. Ich war ja schon froh, dass er noch lebt, weil oft sind ja Kinderdarsteller aus diesen Ehren, ne, sind ja dann meistens irgendwie abgesorgt und so und aber ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, es geht ihm gut. Charles Dance hast du schon erwähnt, dann haben wir noch hier F. Murray Abrahams als John Practice. Der Mann ist nicht nur der Mann, der Mozart erschossen hat, getötet hat, ne, er ist auch Rufio. Also nee, oder hieß er nicht so in Star Trek? Hier, du bist doch der Star Trek der Aufstand-Fan.
Star Trek der Aufstand hat der geheißen, ich recherchiere mal schnell nebenbei.
Nee, Rufio war falsch, Rufio war aus Hook, ne?
Ada Ruafo.
Ruafo, also genau. Komm, Ruafo, ja. Stimmt. Dann ist egal, Ruafo, ist wie Rufio für mich.
Ja.
Genau. Daher kennen wir ihn, Anthony Quinn, der große Anthony Quinn als Tony Vivaldi, ne, auch so eine Hollywood-Legende. Und
Hollywood-Legende und Nervensäge in dem Film.
Ey, total, total. Und zu der Zeit war er auch Zeus in der Herkules-Serie von Sam Raimi und Robert Eppers.
Oh ja.
Ja, und ansonsten ist der Cast so leidlich bekannt halt. Ne? Also die Gesichter kennt man schon durchaus, aber das sind schon so die größten Namen, die wir halt hier haben. Ne? Und dieser Es ist, weißt du, dieser Kinobetreiber, den finde ich toll. übrigens.
Oh, halt, der ist großartig, der Opi.
Super, ja. Der ist total super. Der ihm die Karte, dem kleinen Danny diese Karte schenkt und der ihn dann halt in diese Filme bringt. Und diese Filme, er guckt halt Actionfilme, die auch nichts für sein Alter sind zu der Zeit. So wie du aus Altersgründen da noch nicht rein konntest in den ab 12 Jahren freigegebenen Last Action Hero, dürfte eigentlich der gute Danny, der auch so 11 sein soll zum Zeitpunkt des Films, der musste ein bisschen jünger gemacht werden, weil Arnie hatte bei Terminator 2 ja schon mit einem Jugendlichen gespielt und jetzt sollte es, also du weißt, was ich meine. Also,
ich weiß, was du meinst.
Ja, genau. Und jetzt sollte er ein bisschen noch jüngerer sein, damit es nicht so eine Wiederholung von Terminator 2 ist. Und mir ist das mit dem Ende ist mir erst so richtig klar geworden. Eigentlich wird so eine Vater-Sohn-Geschichte auch so ein bisschen erzählt von den beiden, oder?
Ja, so ein bisschen angedeutet, zumindest, ja. Aber hier den Inhaber von dem Kino, das Kino läuft offenbar auch nicht mehr gut. Also das wird ja auch gesagt, dass das eigentlich kurz vor der Schließung ist, aber dass er warum auch immer der den Film dann noch hat für die Premiere. Also da sind natürlich auch voller Absicht irgendwelche Continuity-Fehler hier eingebaut in dem Film. Also da gibt vieles keinen Sinn. Aber Robert Prosky, das ist der Opi hier, der Inhaber, der hatte eine recht kurze Karriere. Man würde vielleicht meinen, wenn man den sieht, der spielt schon seit den 40ern, aber nein, der hat seinen ersten Film Anfang der 80er gehabt. Okay. Und wir kennen ihn unter anderem auch schon aus Filmen, wie zum Beispiel, der hat auch bei Gremlins 2 mitgespielt. Der
ja, stimmt.
Auch bei Mrs. Doubtfire mitgespielt und ein Film, den ich sehr schätze, wo er eine richtig großartige Leistung abgeliefert hat. Das Wunder von Manhattan hat er auch mitgespielt.
Stimmt. Ja. Oh Mann, der ist toll. Also das ist einer, den man sofort sympathisch findet. Und da ist mir übrigens eingefallen, das wäre ein gutes Merchandise für den Film gewesen. Die hätten in den Kinos diese Kinokarten verkaufen können.
Ja.
Weißt du, wenn du ins Kino gehst, zahlst du halt das für den Film. Und wenn du aber diese Special-Kinokarte haben willst, dann zahlst du noch mal ein paar Dollar mehr. Das wär so ein Merchandise gewesen. Andererseits könnte das auch die reguläre Kinokarte zu der Zeit gewesen sein, weil wir haben später so eine Szene, wo er sie sucht in diesem Stapel voller Kinokarten. Und die sahen ja alle gleich aus. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln, als er dann so, oh Gott, jetzt finde ich die nicht rechtzeitig. Und da sahen so gefühlt 100 von gleichen Kinokarten. Und er sagt, ach Gott, da ist sie.
Ja, da musste ich auch so ein bisschen nachdenken. Ja, ja. Vor allem da diese ursprüngliche Karte von Harry Houdini, die ja schon offenbar paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Und ich habe mir auch das Bild eben angesehen von Harry Houdini bei Wikipedia. Hab mich so ein bisschen gegruselt. Weiß nicht, das ist auch nicht so richtig perfekt gewählt. Aber gut, der Mann ist auch schon seit über 100 Jahren tot. Und diese Grundstory, die fand ich schon irgendwie ganz interessant, dass er die Karte von Harry Houdini hat.
Das beste Wikipedia-Bild ist immer noch Janet Leigh. Auch hier die Mutter von Jamie Lee Curtis in ihrem Wikipedia-Eintrag. Das ist immer noch das beste
ja,
Bild.
Ja.
Das muss man wirklich mal googeln. Das ist wirklich, haben wir schon beim Halloween Edge 20 Podcast
drüber. Ja, das ist großartig. Das ist
total faszinierend.
Ja, kannst du in die Geisterbahn hängen neben Harry Houdini und das wirkt. Ja.
Ich muss unbedingt auch mal so ein Foto machen, dass dann irgendwie postum dann irgendwie so so verwirrt gucken. Oder so. Ja. Aber was, ich hätte mir diese, wir sehen ja auch so Filmtrailer am Anfang, ne? Und was er für ein Jack Slater so ein totaler Actionheld ist, ne? Wie war das? Er ist okay, Fleischwunde, beide wollen tot und so, weißt du, das geflügelte Wort halt in dem Film. Und da gibt es ja auch diesen Hamlet-Trailer und es ist so super, es ist nur so eine Minute über einen fiktiven Hamlet-Film. Das ist so fantastisch. Ich glaube, das ist die Traumsequenz, weil er muss ja diesen alten Hamlet-Film in der Schule gucken, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Von 48, ja. Genau, diesen Original-Hamlet oder alten Hamlet-Film. Und diese Version mit Jack Slater drin ist so fantastisch, wie er da sitzt in Schwarz-Weiß mit dieser Zigarre im Mund und, hey, Claudius, du hast meinen Alten umgenietet. Mächtig großer Fehler. Ey, da ist was faul im Staate Dänemark.
Ja, ach, der Film macht viele Sachen richtig gut. Also auch so diese Action-Szene, so die erste Hälfte würde ich sagen, großartig. Aber ab der zweiten Hälfte, sobald man so in der Realwelt ist, geht dem auch schnell die Puste aus, habe ich so gedacht.
Witzigerweise fand ich das irgendwie ganz okay. Ich hatte wirklich jetzt beim nochmaligen Gucken, hatte ich ganz vergessen, dass die ja am Ende so die letzten 45 Minuten so in der Realwelt sind und dann viele Dinge nicht mehr so funktionieren. Weißt du, wenn du auf dem Auto schießt, dann sind da zwar so zwei Einschusslöcher, aber es explodiert nicht automatisch, ne? Wenn er eine Scheibe einschlägt, dann tut ihm die Hand weh und so. Und aber trotz alledem waren da ein paar so schöne Momente über das abgefuckte New York der 90er und dass doch eine Filmwelt halt so ein Idealding ist, was die reale Welt halt so überhaupt nur maximal so persifliert halt, aber die reale Welt durchaus also so was wirklich Eigenes ist und so und auch so düster und immer am Regnen da und so, also und auch die, wir sehen ja auch die Mutter, ich glaube, das wird so ein bisschen angedeutet, ne, er hat keine, also Danny hat keinen, der Vater ist irgendwie, ich weiß nicht, weg oder tot oder so, ne?
Keine Ahnung.
Ne, ja. Wird auch nicht, auf jeden Fall ist er seine Mutter, die versucht ihn so ein bisschen vernünftig zu erziehen und so, und dann als er dann mit Jack in der realen Welt ja landet, freundet der sich ja also relativ sofort mit der Mutter an, ohne jetzt Love Interest zu sein. Ich sag ja so Vater-Sohn-Ding so ein bisschen und sagt, du hast mir gar nicht erzählt, dass du keine Freunde hast. Mom? Du gehst gar nicht in die Schule.
Die großen Geheimnisse. Du hast mir das nicht erzählt. Ja.
Du hast mir gar nicht erzählt, dass du keine Freunde hast. Diesen Teil fand ich interessant und auch gar nicht so schlecht. Also ist nur so ein harter Bruch zu dem, was wir davor alles gesehen haben in dieser Filmwelt, wo du ja fast alles machen
kannst. Ja, davor geht er über Tische und Bänke und überall Wortes, ja. Explosionen und total absurde Szenen auch. Und in der realen Welt sieht man dann ja auch hier Benedikt, der erschießt einfach jemanden und keine Sau interessiert.
Ja, aber was soll das sein? Also ist das so der Zynismus der Gegenwart irgendwie? Das habe ich mich auch gefragt, als er da lang geht. Ich habe mich, er sieht ja, dass da dieser Obdachlose überfallen wird, wegen seinen Schuhen offensichtlich. Und keiner kommt, keiner schreit, alle interessiert es nicht, keine Polizei, nichts. Er fragt, die Szene habe ich übrigens nicht verstanden, er fragt die Prostituierte, sagt, na, also ich vermute, dass es eine Prostituierte sein soll, die sagt zu ihm, hey, hast du Lust? Und er sagt, wie alt? Und dann geht sie weiter.
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Dachte mir, was, okay, also
vielleicht ein Synchro-Ding.
Und dann sagt er, okay, keine Polizei, hier passiert nichts, ich kann hier machen, was ich will. Er schießt dann einen Mechaniker, das würde übrigens keiner mehr tun, versucht man Handwerker heutzutage zu kriegen. Ne? Also, auf jeden Fall, er schießt da einfach so einen Mechaniker und sagt, ich will was ausprobieren und sagt so, keine Polizei, keine Sirenen, keinen interessiert das. Und er stellt sich da ja hin und sagt, hallo, ich möchte bitte ein Verbrechen melden. Ich habe mit vollem Absicht einen Mord begangen. Und wie geil der eine Typ aus dem Fenster schreit, halt die Fresse. Ich habe ein Verbrechen begangen und möchte dies melden. Und ist keinen interessiert. Wo er sagt, okay, damit habe ich ja sowas wie eine Freifahrtkarte. Das ist natürlich sehr überspitzt, aber auch so, dass halt im realen Leben die Leute auch jeder sich so um seinen Scheiß kümmert und ne, weißt du,
ja, keiner. Das ist negative Überspitzung im Vergleich zu der Filmwelt. Ja, ja. Es geht also quasi in die ganz andere Richtung. Hier interessiert es halt einfach keine Sau, während in der Filmwelt sieht man ja auch schon ganz am Anfang in dieser Szene mit dem, wie heißt der, Reaper oder
mit
so.
Mit dem Reaper, ja.
Genau, dass da quasi die ganze Straße komplett voller Polizei
absurd,
steht.
Oder?
Ja, ja, absurd. Total absurd viel. Ja.
Ich musste auch so lachen, als er am Anfang auf diesem Dach ist, wo der Reaper seinen Sohn und die Schulklasse als Geisel hält, ne? Und er da hochgeht, die Tür auftritt und dann erstmal 10 Minuten im Türrahmen stehen bleibt.
Ja, ja.
Dann guckt er so runter und du siehst wirklich, dass die ganze Straße mit gefühlt 50 Polizeiautos voll ist.
Ja, alle kreuz und quer auch, ja.
Ja, das ist ja auch total absurd. Es ist ja auch sein erster Auftritt ist ja auch schon so klassisch. So geil, wie wir haben ja seinen Schreichef, ne, seinen Vorgesetzten, der immer nur schreibt, weil
der ist toll. Ziele,
der Gouverneur tanzt Mambo mit dem Verein christlicher junger Männer in meiner Zäpfchenhöhle.
Ja. Ja.
Also der ist wirklich großartig und das ist toll. Und er sagt, ja, du kannst da nicht reingehen und so, die haben da Geiseln genommen und ne, und denk immer dran, das letzte Mal, als sie so eine Zitterbacken-Boogie-Woogie-Big-Bang-Nummer veranstaltet haben die Leute Körperteile verloren. Das hat er auch noch. Und da musste ich schon so lachen, weil Slater über die Polizeiautodächer kommt. Warum?
Ja, ja, ja. Warum? Gut, weil die Autos alle so kreuz und quer stehen. Der hätte ja wie ein Labyrinth, hätte der ja doppelt so lange Zeit gebraucht.
Er kam nicht mehr durch, weil alles voll mit Polizeiautos war.
Ja, ja.
Das ist ja, den Gag habe ich jetzt erst kapiert. Ich habe mich früher mal gefragt, warum geht er denn über die Autodächer?
Ja.
Weil alles voller Polizeiautos ist. Und wenn er dann sagt, jemand muss ihn aufhalten und der eine Polizist sagt, ja, das mache ich und er ne, tritt ihm einfach nur in die Eier und sagt, ey, willst du ein Omelett backen, musst du ein paar Eier knacken und tritt ihn und der fliegt durch einen halben Meter und dann sehen wir auch noch irgendwie als Gouverneurin Tina Turner, nee, als Bürgermeisterin, die sagt, ach Slater, ich weiß, wir hatten es nicht immer leicht, aber hier ist übrigens der Vizepräsident, nee, der Vizegouverneur, der steht direkt hinter ihr, hallo, ich bin der Vizegouverneur,
ja, ja.
Der kriegt eine rein mit dem Satz, sag mir Bescheid, wenn der echte Gouverneur hier ist.
Ja, aber ich finde auch da schon den Polizeichef hier, den Decker, den finde ich großartig. Also vor allem auch in der deutschen Synchro, wie der das da nachgemacht hat. Ich glaube sogar noch ein bisschen überspitzter als im Original. Also das muss man ja auch erstmal hinbekommen, so schnell zu sprechen, sich selbst zu überschlagen.
Oder?
Und dann auch noch so zu brüllen und zwischendurch in einer von diesen Verhören, ist es quasi, also quasi von seinen Ansagen, wenn die beiden hier vor dem Polizeichef sitzen, dass er quasi sich selbst so
überschlägt quasi.
Überschlägt, oder? Genau, und kein Mensch mehr versteht, was da eigentlich rauskommt.
Ja, ja.
Es ist so großartig.
Ja, so schreie ich übrigens Gregor immer an hier vor Aufnahmen, wenn er mal wieder nicht das machen will, was ich sage.
Heiser, erstmal eine halbe Stunde schreist du mich an, dann musst du eine halbe Stunde Kamillentee trinken, ne?
Ja, habe ich hier stehen. Ja, genau. Grüntee mit Ingwer.
Sehr gut, das ist gut für die Stimme, nach halbe Stunde erstmal in Spur schreien. So laufen die Vorbereitungen für den Retrocast eigentlich ab, ne?
Genau. So ist das, genau. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir versuchen das auf der FedCon mal nachzumachen.
Ja, ja. Hey, die Hörer tanzen Mambo mit dem Verein christlicher junger Männer.
Ja.
Also super. Nee, aber das ist auch schon so super. Er kann ja dann, das wird so ein bisschen, er kann ja dann sein, diesen Schuss auf den Reaper wird ja dann so mit dieser unscharfen Überblende dann sehr, sehr nonchalant gelöst und so halt. Und da später erfahren wir ja, dass da ja sein Sohn gestorben ist. Ne?
Ja, nee, sehr doch, krass. Stimmt, ist ja, gestorben. Ja, ist krass. Genau, vom Dach mit runtergezogen. Ja,
ja, also. Slater deutet sich so an, eigentlich ein ziemlich gebrochener Charakter. Ne? Das entwickelt so ein bisschen, wenn man hinter ihn guckt, dann durchaus ein bisschen Tiefe. Halt später, wenn werden immer so Gags gemacht, wenn er dann so ins Polizeirevier kommt, ne? Diese alle sehen so aus wie Film-Hollywood-Stars und so. Und dann gibt es immer den Anruf seiner Ex-Frau und er sagt, aha, ja, ja, Schatz, ja, Und dann macht er ja dieses Tonband, legt er hin und legt den Hörer drauf, dass er quasi die persönlichen Worte der Anerkennung, ne, dass sie halt einfach mit dem Tonband quasi quatscht und so, ne? Und da hast du es gesehen, er hat so ein Kassettendeck im Schrank,
ja, ja,
in seinem
klar.
Schreibtisch, ja. Und auf dem einen Deck stand drauf Twin Brothers. Also mit Danny DeVito Twins.
Ja, sind viele coole Anspielungen drin. Auch hier Lethal Weapon schon relativ zu Beginn, als die auf Frankie. Dem Baum hier hängen, die beiden, und so zwei Tage vor der Rente.
Vor der Pensionierung. Ja, ja, aber das Geile, was ich noch zu der Sache mit der Ex-Frau, später gibt er ja zu, dass das gar nicht seine Ex-Frau ist. Die hat ein neues Leben und denkt gar nicht mehr an ihn. Das ist eine Kellnerin, der er Geld zahlt, dass die im Revier anruft und damit die Leute denken, er hätte noch irgendwie sowas wie ein Privatleben. Und er dann auch noch sagt, oder glaubst du, ich heirate eine, die zu blöd ist, zu merken, dass sie mit dem Tonband telefoniert. Und das zeigt aber durchaus auch ein bisschen Tiefe, und dass er dann so dieses Klischee hat von seinem Cousin Frankie, Frank ist sein Lieblingscousin und so, ne? Und der wird ja von den Vivaldis dann getötet, also gefoltert und dann ins Haus gesetzt mit dem geilsten Spreng-Countdown aller Zeiten, ne? Mit diesen Zetteln, weißt du, wo
da ja, mit diesen
5, 4, 3.
Großartig, ja.
Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn er nach 4 einfach nicht weitergeblättert hätte.
Ja, erstens das, und zweitens habe ich mich auch gefragt, und das ergibt natürlich auch keinerlei Sinn, gehört auch zu diesen Continuity-Fehlern quasi dazu, dass überhaupt gar nicht klar wird, was die überhaupt von dem wollten, von dem. Also, ja.
Ja, das war dann er weiß, die Vivaldis haben jetzt mit der anderen Familie da irgendwie was gemacht. Aber Frank, sein Tod war allein das dadurch schon wert, über seine berühmten letzten Worte, wo er dann sagte, ich verziehe mich jetzt.
Ja, ja.
Mit den besten letzten Worten aller Zeiten. Ich verziehe mich jetzt. Peace out, Rabbit. Das ist super. Und dann diese Explosion, und da ist das ja auch her mit, ne? Fleischwunde, beide Cops tot und so halt. Ne?
Ja, ja, genau.
Das ist großartig. Das Polizeirevier, dieses absurd große Polizeirevier, was wir hier sehen, das ist wahrscheinlich eins der größten, die wir je in einem Film gesehen haben. Das ist übrigens das Sony Center gewesen, in dem sie das gedreht haben. Und die haben dieses Büro, diese Büroräume wirklich unten im Foyer des Sony Centers gehabt. Deshalb ist das alles so groß und weitläufig.
Ja, ist echt riesig, ja. Riesig, und trotzdem sind das, wo die Polizisten arbeiten, nur so kleine Kabinen dann.
Ja, 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 ja. Alles so auf Klischee, und auch die Tatsache, dass Danny, der ihm ja quasi ins Auto fällt und der dann ja alles weiß, was passiert, weil er die Filme kennt und weiß, wie Filme ablaufen, wie Magie des Kinos funktioniert halt, ne, wie so ein, ne? Und dann passiert natürlich genau das, was in Wirklichkeit auch passieren würde. Das Kind wird einfach zum Partner von dem Cop gemacht.
Ja, ja, genau.
Das
ja.
ist, ne?
Das ist super.
Geil, auch Danny sagt, dass wenn das hier die Realität wäre, dann hätten die mich eingesperrt oder in ein Heim gebracht oder meinen Eltern ausgehändigt, aber ich wäre doch niemals dein Cop, dein Buddy geworden, ne?
Ja,
also
dein Partner geworden. Auch die ne? Zeichentrickkatze und alle so, hey, guck mal, das ist eine Zeichentrickkatze. Ach, kommt der auch mal wieder zur Arbeit?
Ja, wegen Katzenseuche. Genau. Ne? So, das ist auch total hängen geblieben. Ja, auch der Partner hier, den Murray spielt halt, ne? Der übereifrige Kontaktbeamte, der immer mal wieder auftaucht, irgendwie ein paar kryptische Anspielungen auf gemeinsame Erfolge hängen ist und dann wieder weg ist, der riecht einfach so nach Verräter aus. Ne?
Ja, ja, total. Das ist toll. Ja. Also, ich weiß nicht, warum der Film damals nicht so verstanden wurde als diese Hommage teilweise an Actionfilme, aber auch ja, dieses total überzeichnete, also Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Wie gesagt, in der zweiten Hälfte ist der für mich ein bisschen langatmig geworden, aber das macht den Film ja auch nicht komplett kaputt.
Nee, überhaupt nicht. Und es lebt halt auch, dass ich erst dachte, Anthony Quinn ist der Bösewicht, aber das ist ja mehr so ein bisschen der Looney-Anführer. Der eigentliche ist ja Benedict halt, ne? Und Charles Dance Scott ist der gut, weil er auch so der Inbegriff von so ein bisschen so ein Gentleman-Gangster ist, aber eigentlich auch wirklich ein ganz, ganz fieser Möb. Weißt du, er hat ja da auch, er korrigiert ja immer seinen Chef so in Gedanken, ne, weil er cleverer ist und sein Chef immer so, er kommt mit Sprichworten, mit Zitaten, mit Anspielungen nicht klar und sagt immer, Alter, du Idiot, ne? Auch später, wo er ihn im Wasser schießt und sagte, wieso, ich dachte, du bist mein Freund und jetzt dreht sich das um 380 Grad. Alter,
ja, ja.
Um das 180 ist super, Grad. Ja. Wenn das 360 Grad wären, 360 wären es, genau, dann wäre es ja wieder am Anfang. Ne? Dann würde ich mich ja im Kreis drehen. Ne?
Ja, also auch diese falschen Zitate, das ist doch hier, was auch im dritten Zurück in die Zukunft hier Pew 410 immer macht.
Genau.
Hier, Thomas
genau.
F. Wilson, also Dinge einfach falsch zitieren und dann von seinen Komparsen immer hier korrigiert zu werden.
Ja, also das ist total super. Nein, das sind aber so viele Gags, die funktionieren. Ich finde es auch super, wenn Danny dem Chef von Jack bestätigen muss, also warum er das weiß und sagt, ich weiß das alles wegen sie sind aber eigentlich hier, als ihre Frau verlassen hat, da hat er dicht gehalten irgendwie und so und da haben sie gesagt, sie sind mein bester Freund. Das solltest du doch keinem erzählen. Hat er auch nicht, das weiß ich, wegen dem Ersten. Was, wegen Jack dem Ersten? Du hast es deinem Vater erzählt?
Ja, ja, klar. Ja, das ist super.
Das ist so herrlich und auch so diese Meta-Gags mit Benedict, der dann sagt, und sie sind wer? Sie sind also der Komplize. Nein, meine Berufsbezeichnung ist Lakai.
Ja, ja.
Das ist auch so super. Und dann gibt es natürlich auch, hat Jack ja diese mega heiße Tochter. Ne? Und natürlich wird die auch natürlich entführt, ne? Kurz nachdem Danny dann ne? bei ihr ist und dann wird sie entführt und diese Entführung ist auch so super, weil es klingelt an der Tür, Danny sagt, ich schick die weg, mach die Tür auf, dann steht da Benedict mit 10 Mann rein und die kommen dann erstmal in die Wohnung und nehmen sie halt als Geisel halt, ne? Und dann sagt ja Danny diesen, wenn du ihr auch nur ein Haar krümmst, ne?
Ja,
und
ja, sagt,
Moment,
das ist super.
Moment, er geht hin zu ihr, zieht ein Haar raus, geht mit diesem Haar vor ihn hin und zerreißt das Haar und sagt, jetzt.
Ja,
das,
ja.
Das ist so eine coole Szene. Weißt du, weil das ist ja so schnell, wenn du ihr auch nur ein Haar kriegst. Moment.
Ja, es ist auch toll gespielt, also sehr ernsthaft, also das ist ja keine ernsthafte Szene, die kann man ja auch an sich nicht ernst nehmen, wenn das so in echt passieren würde, aber das ist schon großartig gespielt.
Was ich da aber auch bei dieser, dann gibt es ja diese Befreiungsszene mit von Jack. Da musste ich sehr lachen, dass er ein Kind an die Tür schickt.
Ja, ja, diesen kleinen Nerd quasi. Ja,
den
ja.
kleinen Nerd.
Ja.
Das wär wir wahrscheinlich, einer von uns beiden so derzeit gewesen.
Genau, der klingelt dann so, der öffnet hier, der ist total so, Moment, wer ist denn das? Ja, und das wird aber da kurz danach auch nicht mehr drauf eingegangen. Also der ist dann auch wieder weg und Jack bricht durch die Decke ein. Ja, ja, das ist schon cool.
Das ist so großartig, oder? Das ist wirklich faszinierend. Ich habe bei dieser Befreiungsaktion, dann wo auch dann die, da ist ja noch diese Bombe, die sie da haben, natürlich, ne, alle spielen an dieser Bombe rum und dann explodiert sie dann und dann sitzen die aber auch alle einfach nur so wie so Comic, wie so Zeichentrickfiguren. Früher einfach nur so mit, weißt du, mit Gesicht schwarz gemacht, also wie so Ruß im Gesicht und so Haare hoch und so, als hätte eine Zeichentrickfigur eine Explosion überlebt. So überleben die ja auch Explosionen in dem Film halt, ne? Und das ist so absurd an den Effekten und an den Kampfszenen.
Ja,
so, in der Action.
Auch hier
die 12er Freigabe.
Ja, ja, hat 12er Freigabe. Also der ist zwar hart, aber man sieht da jetzt irgendwie hier nicht massig Blut oder so. Also es ist ja alles sehr ironisch aufgearbeitet. Auch hier der Typ, der stirbt an dem mit dem Eishörnchen in der Stirn oder im Hinterkopf. Ja, genau.
Ja, und Leo der Furz.
Leo der Furz, Leo der Furz.
Diese Beerdigung, wo die dann, die wollen ihn ein letztes Mal groß abgasen lassen, indem sie dann in ihn irgendwie Gift reingepackt haben. Und dann sollen sie, wenn damit alle Mafia-Familien getötet, was für ein wahnsinnig geiler Plan. Und dann bringt er die Leiche ja, natürlich ist die Beerdigung, wie sie es gehört, oben auf dem Hochhaus, ne, auf so einem Hochhausdach. Und dann muss er die Leiche über so mit so einem Kran davon da wegschaffen und so. Und hat er ja diese Aufzug-Kampfszene und dann fällt er ja aus, Jack ja aus diesem Aufzug raus. Also er, und das ist einfach ein geiler Stunt, wenn er an diesem Aufzug hängt, der an der Außenseite des Gebäudes ist und dann diesen Teil von der Kabine vorne abbricht und du siehst auch, wie er fällt. Und ich glaube, das ist so eine kleine Hommage an Die Hard gewesen, dieser langsame Fall. Dass du siehst ja, er hält sich, also Arnie hält sich quasi an dem Ding fest, dann und dann bricht das ab und er fällt und während er fällt, hält, guckt er sich erstmal das Ding an, was abgebrochen ist.
Ja, ja. Ja, das war eine coole Szene, ja.
Ist total super. Ist jetzt nicht vom Effekt nicht ganz so geil wie in Die Hard, nicht ganz, aber weil man es ein bisschen sieht, dass es ein Effekt ist, aber es ist echt fantastisch, als er dann auch mit dem Kran da, natürlich kann er sich noch am Kran festhalten und landet in der Teergrube und in der Teergrube kommt er natürlich ohne Probleme aus der Teergrube raus, wo aber, die aber genau zur richtigen Stelle ist, damit Leo der Furz in diesem Teer noch also ein bisschen, ne, seine Gifte entsprechend, ne, ausführen kann und das ist dann keine Gefahr für andere. Und wir haben gelernt, Teer ist ganz einfach abzuwischen. So, aber das ist ein Meta-Gag, der auch funktioniert, weil es wird sogar erwähnt. An jedem anderen klebt doch Teer wie Pech, was auch ein guter Gag ist. Aber du kannst es einfach mit der Hand abwischen. Das ist super.
Ja, auch mit diesen zwei absurd kleinen Tüchern, die er da hat, diese Papiertücher, die auch nur ganz leicht verschmutzt sind und er aber fast wieder komplett sauber und die Tochter auch gerade ankommt mit seinem, also mit ihrem Auto, mit ihrem quasi Monster-Truck und
auch, es ist so absurd, oder?
Ja,
es ist so
total.
Also du hast recht schon, dieser erste Teil in dieser Film-Hollywood-Welt, die ist wirklich auch echt großartig.
Sehr viel flotter auch gemacht. Ja, wie gesagt, sobald man in der Realwelt ist, wird er so ein bisschen langatmig. Also hätte man vielleicht auch sogar...
Auch ernsthafter, ne?
Ja, deutlich ernsthafter. Da hat man irgendwie, ja, wie gesagt, versucht, das so komplett rumzudrehen, dass es halt in der realen Welt alles todernst ist. Und aber das hat für mich nicht mehr ganz so gut funktioniert. Also auch, weil es gefühlt dann nur noch so ein Rumgelatsche ist. Also man versucht irgendwie Benedikt zu finden und dann ist man hier noch bei der Mutter zu Hause. Klar, die hat sich Sorgen gemacht. Mhm. Und dann ist es am Ende aber auch wieder so, ja, so es ist so einfach so ein bisschen schwerfällig, der Film dann ab dem Zeitpunkt auch.
Also der Trope ist ja der, dass Benedikt dann sagt, hier in der realen Welt, hier können die Bösen gewinnen. Das ist das Tolle. Hier können für ihn die Bösen gewinnen, weil sonst in Filmen verliert am Ende der Bösewicht und der Held kriegt das Mädchen und gewinnt halt. Und in der realen Welt ist das halt nicht so.
Ja, ja. Ja.
Auch der Böse gewinnt. Und dieser Gedankengang, den finde ich ganz interessant und auch die Tatsache, dass er anfängt, das macht er ja nicht, also er holt ja den Reaper aus dem letzten Jack Slater Film, aber er sagt ja, hey, ich kann auch andere holen, ich gehe ins Kino und hole mir Dracula, ne, Bram Stokers Dracula, ich hole mir den, also ich hole mir alle möglichen Filmmonster und Bösewichte hier in diese reale Welt und dann lasse ich die mal machen, denn hier können sie gewinnen im Gegensatz zu ihren Filmen und die Idee finde ich eigentlich total geil und habe mir gedacht, ähnlich wie beim Hamlet-Trailer, das hätte ich irgendwie gern gesehen.
Ja, also klar, das hat natürlich das Budget deutlich gebrochen. Also vielleicht wäre das in einem eventuellen Teil 2 hätte man das vielleicht nochmal aufgreifen können. Ich glaube, das hätte dem Film am Ende auch noch so ein bisschen mehr Absurdität wieder verliehen. Also wir sehen ja, der Tod, Ian McKellen, der kommt ja auch rüber und berührte auch diesen einen Typi da auf der Straße, der dann kurz danach einfach umfällt. Aber er erwähnt ja auch, hier Hannibal Lecter hätte ich noch geholt oder stimmt. King Kong. Ja.
Stimmt, sagt er. Und Hannibal Lecter macht fürs Essen die Party und so. Und, stimmt, er sagt Freddy Krüger noch, King Kong sagt er noch. Hannibal Lecter deutet also auch so zu der Zeit auch aktive Kino-Franchise und so. Ich glaube, wir sehen wirklich, dass Bram Stokers Dracula irgendwo auf dieser Zeitung eingekreist ist und so. Und die Idee ist total geil, die mal diese Filmmonster in die reale Welt zu holen und da, wo sie gewinnen können. Ne? Ja. Wo sie nicht am Ende verlieren müssen. Und das ist auch, aber auch da ist auch Benedikt so gut, weil dieser Plan eigentlich gar nicht schlecht ist, wo er dann oben auf dem Dach ist und dann natürlich, es wird ja gesagt, das ist typische Hollywood-Bösewicht, dass der typische Fehler jedes Bond-Bösewichts ist, dass er erstmal seinen Plan erklärt und in der Zeit hat er gute Zeit, was dagegen zu unternehmen. Ne? Und er macht das ja auch, er erklärt dann diesen Plan und schießt ja ein paar Mal und dann ist die, ist seine Pistole vermeintlich leer. Und Jack steht ja auf und sagt, aha, du hast einen klassischen Fehler gemacht, weil du hast erzählt, was du vorhast und hast nicht daran verachtet, wie viele Kugeln du noch hast. Und wie geil Benedikt dann noch sagt, doch, doch, ich habe eine Kammer in der Kugel leer gelassen, damit du das denkst. Und dann erschießt er ihn.
Ja,
das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Ich fand so ein bisschen geil auch die Szene, wo Danny dann vom Fenster aus da runterfällt und an der Hauswand hängt und der gute Jack runterklettert und sagt, du musst mir vertrauen, spring zu mir. Und dann gibt es so einen Kamerashot aus der Sicht von ihm auf Arnie, der dann so die Hand ihm entgegenhält. Da habe ich mir gedacht, der Film wäre eigentlich so ideal für 3D gedacht gewesen. Weißt du, es gibt da so Shots, wo er so die Hand ihm entgegenhält, vertrau mir, nimm meine Hand. Oder die Szene, wo der Tod, Ian McKellen, der große Ian McKellen, mit der Sense aus dem Kino rauskommt. Das wäre ja auch so eine geile 3D-Szene gewesen halt. Ne?
Ja, ja, das habe ich mir interessanterweise auch gedacht. Auch hier, als man hier bei dem Furz mit dem Kran ihn da so auffängt und dann die Kugel so von rechts ins Bild reinkommt. Das wäre auch so eine 3D-Szene gewesen. Ja, die hätte auch eine gute räumliche Tiefe haben können, aber hier Ian McKellen als Tod fand ich auch schon ganz cool. Habe ich nach dem Film gefragt, läuft der jetzt immer noch irgendwo da in der Welt rum?
Da habe ich überdacht, das wäre so eine gute Nachspannszene, weißt du, so dass beim Abspann noch der Tod da irgendwie selber im Kino sitzt oder so, weißt du?
Ja, ja.
Man hätte durchaus mit diesen Sachen viel machen können, auch für eine Fortsetzung halt, ne? Weil in der realen Welt merkt man ja, Jack ist ja jetzt verletzt und dann der kann jetzt an der Verletzung auch sterben. Danny versucht ihn ja ins Krankenhaus zu bringen und er macht das, was er versucht jetzt die Leute im Krankenhaus, er versucht nicht komplett irre zu wirken, als er die Leute im Krankenwagen sagt, nee, der muss nicht ins Krankenhaus, der muss ins Kino.
Kino.
Und dann, um die Ernsthaftigkeit seiner Worte zu untermalen, zieht er auch noch eine Pistole, was dazu führt, dass das ganze medizinische Personal des Krankenwagens einfach wegrennt. Und er noch so sagt, typisch, in Filmen machen die das, in echt rennen die einfach weg. Da habe ich mir gedacht, ja, kannst du denn fahren? Na klar. Ne? Und dann fährt er ihn ja ins Kino und dann kann ja wieder diese Magie des Kinos wirken und Jack in seine Filme zurückgezogen werden. Und
ist ja auch nochmal so cool, wie der Tod da nochmal kurz vorbeikommt und so, ich war nur neugierig, ja.
aber dieser Moment, wenn er diese Karte, diese Zauberkarte, ich musste immer so an Willy Wonka denken, weißt du, an diese Schokoladenfabrik-Geschichte mit diesem Zauber, mit diesem goldenen Ticket und so. Wenn das dann anfängt, diesen Zeichentrick-Effekt zu geben, weißt du, da wäre der Imperator stolz drauf bei den Blitzen, die wir da sehen und so. Und dann geht in diesem Kino, dieses opulente Kino, was aber sonst leer ist, gehen dann die Scheinwerfer überall an und die Filmprojektoren und die Kamera, es geht so alles so, es ist ganz viel Shishi und Glamour und das sieht irgendwie toll aus, wenn du auch so hörst, wie die Filmprojektoren anfangen zu rattern und so halt, ne? Das ist so diese Magie des Kinos halt, die wir da dann nochmal so in Bildern kredenzt bekommen.
Ja, das mag ich auch sehr. Also auch, dass der Tod quasi letztendlich auch dafür verantwortlich ist, dass er überhaupt wieder zurückkommt in diese Filmwelt, weil er denn ja darauf hinweist, ach, du such doch mal nach der anderen Hälfte der Karte, ja.
Ja, stimmt, das muss der Tod machen.
Ja, das muss der Tod machen.
Stimmt,
ja.
Aber ich fand, das ist echt toll. Auch dieses Gespräch zwischen den beiden, dass er sagt, ich will nicht auf dich verzichten. Da ist so ein bisschen so, ja doch, ich kann nur in den Filmen der Held sein, weil du an mich glaubst. Ne, weil im Prinzip ist das ja dieser Meta-Gag mit, ich kann nur in den Filmen Fortsetzung drehen, wenn du ins Kino gehst und Eintritt zahlst halt, ne?
Ja, ja.
Das ist ja im Prinzip die Sache halt, ne? Und da ist so viel Meta über so wie Hollywood ist in diesem Film, das ist wirklich faszinierend. Das fehlte nur noch, dass man sagt, wenn die Leute aufhören, in meine Filme zu gehen, dann werden die sterben und so, weißt du, zumindest der Charakter und so halt, ne?
Ja, das ist schon.
Das hat was.
Ganz interessant gemacht, der Film. Ja.
Ich fand auch am Ende auch schön, dass dieser Satz noch viel, Hollywood schreibt unser Leben. Den fand ich ganz schön. Und die letzte Szene ist ja dieses, er fährt ja mit seinem Cadillac weg und fährt dann so in den Sonnenuntergang rein. Das ist auch so ein klassisches Filmende. Und dann winkt er nochmal, weißt du, als er in den Sonnenuntergang fährt. Der Winker zum Abschied. Ist super.
Ja, es ist insgesamt schon ein wirklich unterhaltsamer Film. Wie gesagt, er hat für mich ein paar Längen gehabt zwischendurch, also ab der Hälfte, als man dann in der Realwelt war. Das hätte man vielleicht noch entweder ein bisschen mehr mit Inhalt füllen können, weil das wirkt so ein bisschen nur noch wie Latschen so ein bisschen rum, aber es passiert gerade nicht so richtig viel und auch Story, insoweit man das Story nennen kann, hat da nicht so richtig funktioniert. Oder man hätte den Film einfach ein paar Minuten kürzen können, aber ansonsten, ja, also was ich in Erinnerung hatte vorab von dem Film, waren eigentlich auch wirklich die komplett überdrehten Szenen eigentlich von so der ersten Filmhälfte und die habe ich auch durchaus positiv in Erinnerung.
Absolut, das und die ganzen Gags, also die ganzen One-Liner, die wir haben dieses, sie fahren freihändig, gar nicht so einfach, haben eine halbe Stunde für trainiert, würde ich aber nicht im Berufsverkehr machen.
Ja.
Also, das sind einfach so Sprüche, die funktionieren und da ist dieser Film einfach dann mit der Überzeichnung. Witzigerweise wäre das in den 80ern ernster gemeint gewesen, da hätten die genau diese Sprüche drin gehabt, die man in den 80ern wären die ernst gemeint gewesen im Actionkino.
Ja. Ich hatte mir gestern nach dem Film, nachdem ich den geguckt habe, auch noch eine Doku angeguckt, die sehr zu empfehlen ist, nämlich In Search of the Last Action Heroes. Ist aus dem Jahr 2019 und da sind unter anderem auch hier Shane Black und John McTiernan und so im Interview mit drin und das ist eine Doku, die sich einfach nur mit diesen 80er Jahre Action Sachen und so beschäftigt, also sehr empfehlenswert, sollte man sich mal angucken.
Oh, Shane Black ist auch echt ein faszinierender Typ irgendwie. Ja. Nicht alles gut, was er gemacht hat, aber ich finde es auch geil, dass er eigentlich Schauspieler sein wollte und das nie so gerissen hat, aber als Autor halt sehr gut ist und dann teilweise mal für Filme als Schauspieler engagiert wurde, um dann am Skript, damit man ihn dann fragen konnte, ob er helfen würde, am Skript was zu verbessern, weil er einfach zu teuer gewesen wäre, wenn man ihn für die Skriptdoktorarbeit nur geholt hätte und so.
Ja.
Ist auch raffiniert, die Schweine. Man merkt schon diesen Action-Stil, den er halt hat. Und der Film bietet auf dieser Ebene wirklich eine Menge Unterhaltsames, aber man merkt schon, dass sie nicht so ganz wussten, wohin sie wollen mit dem Film. Ne? Das merkst du halt wirklich, wie du schon gesagt hast, mit dem hinteren Teil, mit dem Finale.
Ja, ja,
in der
genau
realen
so
Welt halt.
Das,
ne?
Ja.
Ne? Und so geil. Ja, auch da rennt er über die, da rennt er über die Dächer von Polizei, von den Taxis.
Von den Taxen York, genau. Und fällt da aber runter, wird quasi vom Auto angefahren. Ja, klappt das eben alles nicht so richtig.
Meine Hand tut total weh. Da muss ich auch so mal lachen, weil als er mit der Hand die Scheibe einschlägt und dann die einzige Konsequenz ist, dass er dann am Steuer sagt, oh, die Hand tut mir weh. Ich glaube, wenn ich dagegen hauen würde, würde ich zerbrechen.
Ja, bei mir, ich würde einfach dagegen schlagen und die Scheibe würde heile bleiben und ich müsste danach zum Arzt, ja. Ist auch super, wie er am Ende in die Filmwelt zurückkommt, wo der Arzt so, hey, wir brauchen hier dringend einen Arzt und der dann so ganz enttäuscht sagt so, hä, ist doch nur ein Kratzer.
Genau, er muss dahin, er ist ja schon am Verbluten und so und dann wird gesagt, er muss dahin, wo das nur eine Fleischwunde ist.
Genau.
Ja. Und das ist so super. Auch da ist schön, wenn die alle ankommen und ihn da zu retten, angeführt von der Zeichentrickkatze. Die Szene ist total super, wo die dann die Treppe runter... Ich finde super, dass übrigens die Zeichentrickkatze auch sowieso den Tag gerettet hat. Die hat ja den Typen erschossen, der Mozart auch schon getötet hat.
Ja, genau.
Ach übrigens, der Gag ist ja der, weil Murray Abrams ja Mozart in der Mozart-Verfilmung aus den frühen 80ern getötet hat, oder?
Also ich habe den Film nie gesehen, glaube ich. Also
wurde Mozart ermordet? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe keine Ahnung. Also
auf jeden Fall ist es der Thrope, der halt gesagt wird, ja, ne, dass er der Typ ist, der Mozart umgebracht hat.
Mozart.
Ja, genau. Und da sagt er, ich hätte dir nicht trauen sollen. Es ist auch geil, wo er sagt, komm mit mir mit, wir müssen da hinten durch den Lieferanteneingang rein. Und dann gehen sie um die Ecke und er sagt, ey, du arbeitest für sie. Woher weißt du das? Jeder weiß doch, dass es hier hinten keinen Lieferanteneingang gibt. Woher soll man das denn wissen? Also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du an einem riesigen Hotelkomplex stehst, wo soll ich denn wissen, dass es da keinen Lieferanteneingang gibt?
Weil es halt ein Film ist, ja.
Ja, da weiß man's. Ja. Aber wie geil er dann sagte, ich hätte dir nicht trauen sollen, du hast Mozart getötet. Ja. Oh, ich habe so viele getötet. Kann mich nicht an jeden erinnern und so. Ja. Witzigerweise kenne ich Murray wirklich eigentlich vorrangig wirklich wegen Last Action Hero und halt Ruffo und etwas, was auch viel, was man denkt immer so über Hollywood zu wissen, basiert auch auf diesem Film. Zum Beispiel ist es hier das erste Mal, dass ich das mit diesem, alle Telefonnummern beginnen mit 555. Ne?
Ja, ja, so Film-Telefonnummern, ja.
Genau,
ja,
das ist, genau. Und dann später hat man das ja überall gesehen, ne, dass die immer 555 haben und so, oder 555 Nase, weißt du?
Ja.
Und wie geil das ist. Und wie zu dem Mädchen, wie ist deine Telefonnummer? Können sie ihm sagen, ich bin Polizist. 555-183, dachte ich mir, oder, ja klar, drei Nummern natürlich, ne? Und wie geil, überleg mal. Vierstellige Telefonnummer, wie sollen das gehen? Wie viele Millionen Einwohner haben wir hier? Er sagt 9 Millionen. Wie sollen das gehen?
So. Ja, ja.
Wir haben Vorwahlen. Da habe ich unheimlich viel gelernt über amerikanische Telefonsysteme.
Auch wenn sich da erstmal geirrt wird, weil Danny sagt, es gäbe nur 9.999 Kombinationen, was aber falsch ist, da er die 4x0 vergessen hat und es eigentlich glatt 10.000 sind.
Ja, trotzdem ist das ja
was. Klar, ist ein Gag.
Hat ja auch keiner von uns eine vierstellige Festnetztelefonnummer. Wenn ich meine finde, weiß ich, dass sie mehr Nummern hat auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Also, ich muss wieder in die Fritzbox gucken, um dir meine Festnetztelefonnummer zu sagen.
Ja, ich habe eine Festnetznummer, die aber auch gar nicht in Betrieb ist, schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren, von daher,
ja. Ja, ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund immer noch das ist eine Art, bei uns ja nur zum Identifizieren bei Essensbestellungen. Da sagen die immer, dann, da verifizieren die das irgendwie so ein bisschen über die Festnetznummer.
Ach so, ja, okay, ich habe immer nur Kontakt mit der, wenn ich mal ein technisches Problem habe, ruft dann bei der Telekom an, bei der Service-Hotline, und die fragen einen dann, ja, bitte nennen Sie mir Ihre Festnetztelefonnummer, und ich dann ganz hektisch wieder meine Unterlagen raushole, weil ich die nicht weiß.
Es ist total lustig, ich habe dann auch nur kleiner Exkurs, bei meinem Internetanbieter auch, da habe ich so eine Service-PIN, und dann wird mir in dieser App immer suggeriert, bitte halten Sie Ihre Service-PIN bereit für die Kontaktaufnahme. Das ist einfach so, da ist alles hinterlegt quasi, ihre Service-PIN. Und dann rufe ich da an, dann fragen die mich nach meiner Service-PIN, ich gebe die und bin total stolz, und dann jedes Mal kommt, dann bräuchte ich jetzt noch ihre Kundennummer. Wieso? Wieso? Wieso nicht gleich dann die Kundennummer nur? Weißt du? Jetzt mittlerweile bin ich vorbereitet. Ja.
Ja.
555 Nase.
Genau. Ja.
Ich bin am Ende meiner Last Action Hero Notizen.
Ja, ich habe da auch nichts mehr. Also klar kann man über den Film jede einzelne Szene besprechen und hätte Spaß daran, aber das ist, glaube ich, ja nicht so ganz zielführend. Also schaut euch den Film an, den kann man immer noch sehr gut gucken und sehr viel Spaß haben. Woher die vielen negativen Kritiken kommen, kann ich nicht nachvollziehen.
Das ist wirklich bemerkenswert, ne? Der ist richtig schlecht bewertet. Hier Rotten Tomatoes 34% oder irgendwie sowas. Also der hat echt schlechte Bewertungen. Vielleicht ist das so ein Internet-Meme oder Trend, den ich einfach nicht kenne, weißt du?
Ja, muss dir irgendjemand 10-Jähriger bei YouTube erklären mal.
Denke mal dran. Meine Berufsbezeichnung ist Podcast-Lakai. Weißt du? Lakai, verstehst du, wegen Lakai? Ich bin schon ruhig.
Ja. Vielen Dank, Gregor, und an alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.